In der Episode 278 gehe ich einer Frage nach, die kaum jemand stellt. Was bleibt, wenn der Iran-Krieg morgen endet? Ist dann alles wieder gut oder kommen die eigentlichen Probleme erst noch? Und welche sind das? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien – Verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Als Profi habe ich über 17 Jahre lang Fondsmanager und Vermögensverwalter in Aktien beraten. Und seit 2011 lebe ich ausschließlich vom Investieren in Einzelaktien. In diesem Podcast geht es darum, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Noch einmal beschäftige ich mich aus aktuellem Anlass mit dem Iran-Krieg. In einer der letzten Episoden haben wir über die unmittelbaren Effekte des Iran-Krieges auf die Börse gesprochen. Die Volatilität, die Panikverkäufe, die mentale Belastung, die ein solcher Krieg auslöst. Und darüber, warum Ruhe in solchen Momenten kein Luxus ist, sondern ein Vorteil. Heute gehe ich einen Schritt weiter und betrachte die wirtschaftlichen Auswirkungen auf lange Sicht. Stellen Sie sich vor, der Krieg endet morgen. Waffenstillstand, Einigung, was auch immer. Die Schlagzeilen beruhigen sich. Was passiert dann mit den Märkten? Viele würden sagen, Erleichterungsrallye. Kurse rauf, Problem gelöst. Und das wird sehr wahrscheinlich auch passieren. Doch was passiert danach? Denn bestimmte Schäden dieser Krise sind nicht reversibel, zumindest nicht kurzfristig. Die Energieversorgung ist nicht wie ein Lichtschalter, den man umlegt. Und die Lieferketten, die jetzt ins Stocken geraten, brauchen Monate, manchmal Jahre, um sich zu normalisieren. Heute erkläre ich Ihnen, warum und was das für Ihr Depot bedeutet. Beginnen wir mit einem konkreten Punkt, der in den meisten Analysen zu kurz kommt. Katar und Oman haben bestätigt, dass Produktionsanlagen für Gas und Öl durch Angriffe so schwer beschädigt wurden, dass eine vollständige Wiederherstellung Jahre dauern kann. Nicht Wochen, Jahre. Das ist kein Szenario, das ist der aktuelle Stand. Und was bedeutet das? Selbst wenn morgen Frieden herrscht, liefert die Region auf absehbare Zeit weniger Energie als vor dem Krieg. Das Angebot bleibt knapp, die Preise bleiben erhöht. Nicht, weil jemand etwas blockiert, sondern weil die Kapazität schlicht nicht mehr da ist. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem geopolitischen Schock, der sich auflöst, wenn die Spannung nachlässt. Hier geht es um physische Infrastruktur, die zerstört wurde und die sich nicht durch einen Friedensvertrag repariert. Jetzt kommt aber etwas, das ich für einen der am meisten unterschätzten Effekte halte. Und um es greifbar zu machen, erinnern Sie sich vielleicht an 2021. Damals blockierte das Containerschiff Ever Given den Suezkanal für 6 Tage. 6 Tage, das klingt nach einer Randnotiz. Aber die Nachwirkungen zogen sich über Monate. Schiffe stauten sich, kamen mit wochenlanger Verspätung an. Die Terminals in Rotterdam, Hamburg, Singapur waren nicht darauf ausgelegt, plötzlich eine konzentrierte Welle abzufertigen. Liegeplätze belegt, Kräne ausgelastet, neue Schiffe warteten vor dem Hafen. Das Löschen eines einzelnen Containerschiffs dauert je nach Größe mehrere Tage. Das lässt sich nicht beschleunigen. Was wir jetzt vor der Straße von Hormuz sehen, ist eine andere Dimension. Stand Mitte März 2026 warten rund 2000 bis 2500 Handelsschiffe, verankert, umgeleitet oder mit massiven Verspätungen. Darunter allein 178 Rohöltanker und 137 Containerschiffe. Im Golf von Oman standen zeitweise rund 400 Schiffe auf Passage, auf der Einfahrtseite in den Persischen Golf nochmals rund 500. Und der tägliche Durchsatz durch die Meerenge, der ist von über 100 Tankern pro Tag auf 1 bis 2 gefallen. Das sind 95% weniger. Hier geht es vor allem um Öl- und Gastanker. Ein vollbeladener Supertanker braucht je nach Hafen und Terminal 2 bis 5 Tage zum Löschen. Die Ölhäfen in Rotterdam, Wilhelmshaven oder Triest haben nur eine begrenzte Anzahl Liegeplätze. Wenn 178 Tanker gleichzeitig auf Abfertigung warten, löst sich das nicht in Wochen. Das ist ein Stau, der sich über Monate abbaut. und das alles gilt für den Fall, dass morgen Frieden herrscht und die Durchfahrt sofort wieder frei ist. Der logistische Rückstau existiert unabhängig vom Kriegsende. Jetzt verbinden wir das mit dem großen Bild. Anhaltend hohe Energiepreise plus stockende Lieferketten. Das ist eine Kombination, die Inflation nicht kurzfristig, sondern mittelfristig erhöht hält. Produktion wird teurer, Transport wird teurer. Und wenn die Güter knapper ankommen, steigen auch die Preise hier weiter. Die Notenbanken befinden sich damit in einer sehr unangenehmen Lage. Eine Zinssenkung, die viele Anleger seit Monaten erwarten, wird in diesem Umfeld noch weiter nach hinten verschoben. Man kann die Zinsen nicht senken, wenn die Inflation hartnäckig über der Zielmarke bleibt. Das wäre wie Gas geben, wenn das Fahrzeug bereits heiß gelaufen ist. Für den Aktienmarkt bedeutet das höhere Zinsen für länger. Und das drückt auf Bewertungen, nicht als kurzfristiger Ausschlag, sondern als anhaltender, sagen wir mal, Gegenwind. Der dritte Dominostein ist die Konjunktur. Und hier wird es persönlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Energie teurer bleibt, merken das die Menschen. Nicht als Börsenmeldung, sondern als Heizkostenabrechnung, als Tankquittung, als höheren Stromtarif. Wer mehr für das Notwendige ausgibt, gibt weniger für alles andere aus. Das ist schlicht Mathematik. Das trifft den Konsum und es trifft die Stimmung. Denn Menschen, die finanziell unter Druck stehen, kaufen keine Autos, buchen keine Urlaube, schieben größere Anschaffungen auf. Das merken Unternehmen in ihren Umsatzzahlen. Mit Verzögerung, aber sicher. Dazu kommt, Unternehmen, die auf günstige Energie oder reibungslose Lieferketten angewiesen sind, kalkulieren neu. Investitionen werden zurückgehalten, Expansionspläne überprüft. Das ist rational, aber es bremst das Wachstum weiter. Für die Politik ist das ein brutales Dilemma. Hohe Energiepreise bekämpfen sie normalerweise mit Subventionen oder staatlichen Preisbremsen. Aber das kostet Geld, das in den meisten europäischen Haushalten nicht mehr wirklich vorhanden ist. Zinsen senken, um die Wirtschaft zu stützen, geht nicht, weil die Inflation das verhindert. Es gibt gerade keinen einfachen Hebel. Und dann ist da noch die Psychologie. Auch die hat eine mittelfristige Dimension, die oft übersehen wird. In der akuten Phase einer Krise reagieren Märkte mit Panik. Das haben wir gesehen. Aber danach kommt etwas, das in gewisser Weise schwieriger ist. Die anhaltende Unsicherheit. Nicht mehr die akute Angst, sondern das dumpfe Gefühl, dass die Lage zwar nicht eskaliert, aber auch nicht besser wird. Öl bleibt teuer. Nachrichten über Infrastrukturschäden kommen tröpfchenweise. Prognosen werden nach unten revidiert. Das erzeugt keine Panik aus Verkauf, es erzeugt aber eine zäh lähmende Stimmung, in der kaum jemand bereit ist, größere Risiken einzugehen. Kapital, das sich in der Panikphase zurückgezogen hat, kommt in diesem Umfeld nicht so schnell zurück. Dafür braucht es klare Signale und die sind in den nächsten Monaten nicht in Sicht. Auch in diesem Umfeld gibt es Unternehmen, die im Grunde relativ wenig vom Markt betroffen sind und von diesen Umständen betroffen sind. Leider werden auch die im Moment nach unten gezogen. Aber viele davon werden sich wieder deutlich erholen, wenn auch leider nicht alle. Es gibt noch eine Folge, die in keiner Statistik sofort sichtbar ist, die sich aber in 6 bis 12 Monaten in den Quartalszahlen zeigen wird. Unternehmen investieren nicht in Unsicherheit. Wer ein Werk ausbauen, neue Maschinen kaufen oder die Produktion hochfahren will, braucht eine halbwegs verlässliche Kalkulation. Was kostet Energie in 12 Monaten? Was kostet Transport? Was kostet die Finanzierung? Gibt es dann überhaupt noch Nachfrage? Wenn auf all diese Fragen die ehrliche Antwort lautet, keine Ahnung, dann schiebt man die Entscheidung auf. Das ist kein Pessimismus, das ist rationales Verhalten. Die Folge, Investitionen werden zurückgehalten, Expansionspläne eingefroren, Einstellungen gestoppt. Einzeln betrachtet ist das jeweils eine vernünftige Entscheidung eines einzelnen Unternehmens. In der Summe, über Tausende von Unternehmen hinweg, ist es eine Wachstumsbremse. die sich nicht sofort zeigt, aber kommt. Mit Verzögerung, aber relativ sicher. Das ist übrigens auch der Grund, warum Wirtschaftskrisen nach geopolitischen Schocks oft später einsetzen als erwartet. Die Unternehmen reagieren nicht sofort in der Bilanz, sie reagieren zuerst in ihren Planungen. Und das sehen wir erst Quartale später in den Zahlen. Der Irankrieg hat nicht nur einen kurzfristigen Schock erzeugt, er hat mittelfristige Auswirkungen. Beschädigte Produktionsanlagen, die sich nicht in Wochen reparieren lassen. Logistische Staus, die sich erst über Monate auflösen. Inflation, die hartnäckiger bleibt als erhofft. Zinsen, die länger oben bleiben als geplant. Und eine Konjunktur, die das alles spürt. In den Zahlen und in den Köpfen der Menschen. Das heißt nicht, dass jetzt alles düster ist. Es heißt, dass die Erholung langsamer und ungleichmäßiger verlaufen wird, als viele erwarten. Und das Kriegsende gleich Problem gelöst, eine gefährliche Vereinfachung ist. Genau solche Themen besprechen wir übrigens ausführlich in den Live-Calls der Masterclass. Denn was ich heute versucht habe, im Großen zu skizzieren, wirkt sich sehr unterschiedlich auf einzelne Branchen und Geschäftsmodelle aus. Energieintensive Industrie trifft das anders als Software. Logistikabhängige Unternehmen anders als lokale Dienstleister. Das Durchdenken ist Teil des Trainings on the Jobs meiner Masterclass in der Premium-Version. Noch Fragen? Dann vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin mit mir. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und damit wünsche ich Ihnen trotz Krieg und gerade weniger erbaulichen Umfeld alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze. Thank you.